Ich bin Tobi Bayer und Sie hören den Podcast Aus dem Hintergrund. In dieser Sendereihe spreche ich mit Abgeordneten oder Kandidaten, die nicht im täglichen Rampenlicht der überregionalen Medien stehen. Heute spreche ich mit Güte Jensen, Bundestagsabgeordnete für die FDP aus Schleswig-Holstein. Hallo Frau Jensen.
Hallo.
Bitte stellen Sie sich doch einmal ganz kurz vor und erzählen Sie, wie Sie Bundestagsabgeordnete geworden sind.
Ja, mein Name ist Güte Jensen. Ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich von der Westküste und wohne jetzt bei Kiel. Ich habe in Eckernförde mein Abitur gemacht, in Kiel studiert und bin seit 2010 Mitglied der Jungen Liberalen geworden erst und dann auch im Laufe von 2010 bei der FDP beigetreten. Habe mich seitdem immer ehrenamtlich engagiert, sei es bei den Julis oder auch bei der FDP im Kreisvorstand auf Ortsebene und habe 2017 im Mai auf Listenplatz 4 für die Bundestagswahl für die Freien Demokraten in Schleswig-Holstein kandidiert und bin im September für Herrn Bernd Buchholz, der hier bei uns in Schleswig-Holstein Wirtschaftsminister geworden ist, quasi nachgerückt in den Bundestag und bin seit ganz offiziell Mitte Oktober Abgeordnete im Deutschen Bundestag und dort jetzt seit Ende Januar, seitdem die Ausschüsse eingesetzt wurden, die Vorsitzende im Menschenrechtsausschuss.
Ja, das ging dann ja relativ fix irgendwie. Ihre Karriere ist ja super. Warum haben Sie überhaupt kandidiert? Also wie sind Sie auf diese Liste gekommen? Oder haben Sie sich Hoffnung gemacht, über Listenplatz 4 überhaupt in den Bundestag zu kommen? Wie war das?
Also überlegt habe ich mir, dass ich kandidieren möchte, aus dem Grund, dass ich mich schon immer eigentlich für Politik interessiert habe. Ich habe Politik studiert und habe irgendwie aber gemerkt, dass es mir nicht ausreicht, vor allen Dingen auch mir nicht ausreicht zu verstehen, wie politische Prozesse ablaufen, weil Theorie und Praxis ja durchaus auch nicht immer einheitlich übereinander liegen, sondern ja auch voneinander abweichen können. Und im Prozess meines ehrenamtlichen Engagements habe ich auch gemerkt, ich möchte mehr machen, ich möchte auch mehr verändern und habe festgestellt, dass die junge Generation am längsten von den politischen Entscheidungen betroffen ist, sage ich mal, die gefällt werden gerade, aber sehr, sehr wenig auf diese Entscheidungen mit Einfluss nehmen kann, weil wir sehr wenige junge Leute haben, die Abgeordnete sind. Und
das stimmt.
Dann habe ich auf Listenplatz 4 kandidiert und eigentlich auch mit dem Ziel, mal zu schauen, wie das ist. Der Listenplatz 4 als solcher war nicht der aussichtsreichste, aber während der Listenaufstellung in Schleswig-Holstein war bereits abzusehen, dass es sein könnte, dass wir in eine Jamaika-Koalition eintreten werden in Schleswig-Holstein. Und Bernd Buchholz hat in dem Zusammenhang damals schon erklärt, dass er in dem Fall, wenn er Wirtschaftsminister werden sollte, von seinem Listenplatz 2 nicht Gebrauch machen würde und das Mandat nicht annehmen würde. Und dementsprechend war der Listenplatz 4 doch schon auch noch ein umkämpfter Kandidat. Mhm. Und dass es jetzt so wunderbar alles geklappt hat, das ist natürlich nicht normal und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das muss man bei Politik aber immer mit einpreisen, dass man auch von, ich sag mal, Außenstehenden, von anderen Entscheidungen und Gegebenheiten abhängig ist, vielleicht mehr als in Bereichen, wo nur die eigene Leistung zählt und nicht noch der Bürgerwille. Und wenn man sich das immer bewusst macht, dann geht man auch nicht zu verbissen an die Sache ran. Und ich glaube, das ist wichtig.
Und als Sie dann auf dem Listenplatz 4 waren, der dann ja doch mit dieser Aussicht auf eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein eine gewisse Aussicht hatte, haben Sie dann auch Wahlkampfwerbung für genau diese Zweitstimme für die FDP? Ich meine, das haben Sie sowieso, dass Sie da das Direktmandat gewinnen. Waren Sie überhaupt Direktkandidatin auch in Ihrem Wahlkreis?
Nee, ich bin nur auf der Liste.
Nur Liste. Gab es da irgendwie einen Wahlkampf, der gesagt hat, geben Sie die Zweitstimme bitte der FDP, weil ich dann reinkomme und nicht der CDU, weil der dann reinkommt? Gab es sowas?
Nein. Also ich halte sowieso nichts von diesen Zweitstimmenkampagnen. Natürlich ist es richtig und jeder, der sich ein kleines bisschen mit dem Thema Wahlen beschäftigt, der wird feststellen, dass die kleinen Parteien natürlich besonders über die Zweitstimme ihr Ergebnis verbessern oder eben auch verschlechtern können. Aber wir haben 2013 genau gemerkt, was passiert, wenn man eine Zweitstimmenkampagne macht. Das hat uns 4 Jahre Zwangsurlaub bereitet. Und ich werde immer leicht ungehalten, wenn es wieder darum geht zu sagen, nehmen Sie nur die Zweitstimme ist für uns wichtig. Für uns oder für mich auch ist jede Stimme wichtig, ob jetzt Erst- oder Zweitstimme oder Erst- und Zweitstimme. Die Wählerinnen und Wähler müssen selbst entscheiden, wen sie wählen und wie sie wählen. Jede Stimme, die die Freien Demokraten bekommen. Und deswegen halte ich es auch nicht für klug, im Grunde dem Wähler vorzugaukeln, dass man sozusagen sein Recht auf die Wahl zweiteilt und sagt, dass die erste Stimme, die können sie irgendeiner Partei geben, die Zweitstimme sollte unsere Stimme sein. Also ich habe festgestellt, dass es bei den Wählern auch nicht gut ankommt, wenn man sie im Grunde so ein bisschen als Mittel zum Zweck sieht. Und das wird mit so einer Zweitstimmenkampagne häufig erreicht und davon halte ich nichts.
Das finde ich gut, aber so hatte ich die Frage eigentlich gar nicht gemeint, sondern viele Wähler fragen sich halt, wem gebe ich denn jetzt meine Zweitstimme, welche Partei möchte ich denn im Bundestag am meisten stärken. Mit der Erststimme wählt man ja direkt einen Kandidaten, da kann man sich halt überlegen, welchen man haben möchte. Mit der Zweitstimme wählt man eine Partei. Und gerade aber bei diesen, ich sag mal, unsicheren Listen, hinteren Listenplätzen ist dann ja halt genau die Entscheidung, die man mit der Zweitstimme trifft, ja möglicherweise für den kippeligen Listenplatz auf der einen Partei statt für den kippeligen Listenplatz auf der anderen Partei. Und da könnten Sie doch eigentlich als eine Kandidatin auf so einem kippeligen Listenplatz genau damit Werbung machen. Schauen Sie mal, wer bei den anderen auf dem kippeligen Listenplatz ist und schauen Sie mich an. Dann können Sie entscheiden, wen Sie wählen wollen. Es ist ja dann doch wieder eine Person, die in den Bundestag einzieht und keine Partei.
Das stimmt. Das sollte man auch nie außer Acht lassen und auch nie müde werden, das zu betonen. Das ist natürlich alles Personen sind, die man wählt. Und ich habe aber nie gesagt, das ist ein kippeliger Listenplatz, um mit ihren Worten zu sprechen und dann zu sagen, und deswegen müssen sie mich wählen und nicht den anderen, können sie ja jetzt vergleichen, sondern ich habe für das Gesamtstimmenergebnis der Freien Demokraten zur Bundestagswahl gestritten und gewahlkämpft und diskutiert und Flyer verteilt. Und das darf man bei solchen Sachen nicht vergessen, dass es eine Teamleistung ist. Und dass, wenn man, und das habe ich auch zu Beginn ja schon gesagt, wenn man zu verbissen an eine Sache rangeht, glaube ich, dass auch einem Wähler das auffällt und dass das eher keinen so guten Eindruck macht. Also man soll kämpfen, für seine Ideale einstehen und auch eine Position verteidigen. Aber sobald es dann den Eindruck macht, dass es nur darum geht, dass man persönlich weiterkommt, aber nicht den Eindruck erweckt, dass man für die Inhalte kämpft und sich dann auch darüber freut, wenn die Inhalte mit jemand anderem im Parlament vertreten werden, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und deswegen habe ich so keinen Wahlkampf gemacht. Das mag von Person zu Person aber unterschiedlich sein.
Finde ich gut. Kommen wir dann mal zu den Inhalten. Sie haben auf Ihrer Webseite, und bevor wir jetzt auf den Ausschuss für Menschenrechte kommen, möchte ich kurz auf die Themen, die Sie auf Ihrer Webseite, wo Sie schreiben, dafür setze ich mich ein. Mir ist da das Thema Digitalisierung vor allem aufgefallen. Mhm. Haben Sie jetzt gerade bei Ihrer Tätigkeit für diesen Ausschuss überhaupt noch Kapazität, wollte ich sagen, um dieses Thema zu streiten, für Digitalisierung zu kämpfen? Und wenn ja, welche sind denn die Themen, die Sie da vor allem vorantreiben wollen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Themen, die sozusagen auf der Webseite sind, ja auch die sind, die für die Freien Demokraten besonders wichtig sind. Das sind Bildung, das ist natürlich Digitalisierung. Und für mich ganz persönlich, aber auch für die FDP sind das Freiheit und Menschenrechte weltweit. Digitalisierung ist natürlich jetzt insofern im Bundestag nicht direkt mein Themenbereich im Ausschuss. Aber wir merken bei der Arbeit, dass Digitalisierung im Grunde, und deswegen haben wir ja auch im Wahlkampf und auch danach immer gesagt, wir brauchen in Deutschland ein Digitalisierungsministerium. Es macht keinen Sinn, in jedem Ministerium irgendwo eine kleine Sparte anzudocken, die sich mit Digitalisierung beschäftigt. Und dann ist sozusagen die Lage safe für die nächsten Jahre. Das merken wir auch jetzt. Wir haben jetzt im Grunde eine Staatssekretärin mit der Frau Beer. Und sie wird aber als Digitalisierungsministerin immer vorgestellt. Das trifft nicht zu. Und wir merken, dass vor allen Dingen die Große Koalition, allen voran die CDU, überhaupt noch nicht verstanden hat, was im Grunde damit gemeint ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Wir haben im Bundestag, seitdem wir 2013 rausgeflogen sind, diese Debatte auch schon vorher geführt, was ist mit WLAN? Wir sind jetzt zurück in den Bundestag gekommen, es gibt immer noch kein WLAN. Es gibt jetzt sogenannte Testbereiche in den Gebäuden des Bundestages, wo WLAN, ich nenne das mal platt, ausprobiert wird, ob das eine gute Idee ist.
Also Sie meinen WLAN im Bundestagsgebäude?
Genau.
Ach so, okay.
Das ist dann sozusagen nur möglich für die zertifizierten Geräte, die die Mitarbeiter und die Abgeordneten nutzen, für die Allgemeinheit, für die vielen Besuchergruppen, die Schülergruppen, die täglich im Bundestag zu Besuch sind und sich das alles anschauen, ist dieses WLAN natürlich nicht nutzbar. Und mir will es als junge Menschen nicht in den Kopf, wie man Exportweltmeister sein kann, wie man im Grunde schon über autonomes Fahren nachdenkt, aber in dem Parlament, wo das nachher alles beschlossen wird, noch kein WLAN vorhanden ist. Wo ich lernen musste und mein Büro lernen mussten, wie man eigentlich faxt. Also ich bin eine Generation, wo ich sagen würde, das ist nicht schlimm, wenn man nicht mehr weiß, wie ein Faxgerät funktioniert. Man muss noch wissen, was es ist, aber man muss nicht mehr wissen, wie es funktioniert, weil wir es nicht mehr brauchen, weil es veraltete Technik ist. Die Bundestagsverwaltung und der Bundestag arbeitet noch sehr viel über das Fax. Disketten haben wir nicht mehr, aber das ist im Grunde so ein bisschen die Situation, die wir vorfinden. Abstimmungen, die namentliche Abstimmungen, die unheimlich lange dauern, werden immer noch nicht digital durchgeführt. Das sind alles Dinge, wo ich großes Potenzial sehe, auch im allgemeinen Verwaltungsbetrieb effizienter zu werden. Und die Tatsache, dass das auch mit zur Digitalisierung gehört und die Große Koalition auch, ich würde mich freuen, wenn sie irgendwas auf den Weg bringen in dieser Legislatur, aber ich rechne damit einfach nicht, weil man dann nur enttäuscht wird. Und wir treiben jetzt im Grunde diese Dinge voran, allen voran unser parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann. Aber es ist noch ein langer Weg und man merkt immer wieder, wie sehr es an dem Mindset im Grunde mangelt, dass die Leute, die das entscheiden, einfach keinen Sinn dafür haben und sich eher manchmal sogar ein bisschen darüber lustig machen, wenn wir als junge Leute sagen, wir wollen überall arbeiten können, wir wollen dezentral arbeiten können. Ich bin niemand, der sagt, mein Büro ist nur am Arbeiten, wenn sie an ihrem Büro-Schreibtisch sitzen und irgendwelche Zettel ausdrucken. Okay. Wir sind im Durchschnitt 24 Jahre alt und sind damit aufgewachsen, immer online zu sein und erleben ab und zu mal wieder so kleine Rückschläge jetzt bei der Arbeit und das ist schade. Und all das ist im Grunde ein Thema, was man vielleicht oder was ich persönlich nicht im Ausschuss mitbespielen kann oder mitbespiele, aber in der gesamten Arbeit, die wir täglich tun, schon. Und das muss aus jedem Einzelnen sozusagen kommen. Unabhängig von der Ausschusszugehörigkeit. Von daher kann man besonders im Bereich Digitalisierung sehr viel mit unterstützen. Aber leider haben wir kein Digitalisierungsministerium, was ich sehr schade finde.
Gut, also für uns Bürger, die nicht täglich im Bundestagsgebäude sind, ist die Digitalisierung bzw. die Vernetzung im Bundestagsgebäude natürlich weniger interessant. Aber die These, dass solange der Bundestag und die dazugehörige Verwaltung noch nicht vernetzt ist und digital arbeiten kann, fehlt dann auch das Mindset der Abgeordneten, um entsprechende Gesetze zu verabschieden. Das könnte natürlich hinhauen. Aber wenn wir mal auf den Rest der Gesellschaft gucken, der nicht täglich im Bundestag sitzt, was sind denn da die größten Herausforderungen, was Digitalisierung angeht?
Ja, zum einen natürlich die Breitband- und Glasfaserversorgung, besonders in den ländlichen Regionen. Ich komme jetzt aus Schleswig-Holstein, da sind wir auch eher eine ländlich geprägte Region. Und bei mir in der Straße ist es so, dass auf der einen Seite ist schon Glasfaser verlegt, auf der anderen Seite noch Kupfer. Und wird ja auch immer noch weiter verlegt. Also die größte Herausforderung eigentlich, und zwar aber nicht bis 2035 oder was dann da für Zahlen durch die Welt geistern, sondern im Grunde in kürzester Zeit muss jetzt die Bundesregierung in einer Anstrengung mit den jeweiligen Landesregierungen, die natürlich da auch mitgenommen werden müssen, erreichen, dass wir Breitband, flächendeckendes Breitband in Deutschland haben, um auch die zukünftigen Projekte zu gewährleisten, um Standortnachteile auszumerzen, um Unternehmen und Schulen und im Grunde jedem Haushalt die Möglichkeit zu bieten, auch, ich sag mal, am digitalen Leben teilzunehmen und sich nicht, vor allen Dingen, wenn man jetzt aus Unternehmenssicht schaut, sich wieder aus einer Region wegzuentwickeln und wegzuorientieren, weil einfach das Breitband ein bedeutender Standortvorteil ist und der natürlich mit dazu beiträgt, ob ein Unternehmen Arbeitsplätze in der Region hält oder ob es sich entscheidet, vielleicht woanders hinzugehen. Und das geht natürlich dann weiter beim Bereich Bildung, Digitalisierung in den Schulen. Wir können im Grunde nur auch dieses Mindset, was ich ansprach, ändern, wenn auch den Schülern im Unterricht vermittelt wird, wie Digitalisierung genutzt werden kann und wie man auch, ich sag mal, den Bildungserfolg digital begleiten kann. Und wenn Sie dann aber sehen, dass die Bundesregierung das Dreifache in die Rente investiert im Vergleich zur Bildung, dann sind die Schwerpunkte dieser Koalition klar. Und das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
Finden Sie denn, dass die Renten zu hoch sind?
Ich finde nicht, dass die Renten zu hoch sind. Ich finde aber, dass, wenn man davon spricht, dass wir im Grunde bildungstechnisch, digitaltechnisch im OSZE, im europaweiten Vergleich eher im unteren Mittelfeld sind, dass wir daran arbeiten müssen und dass man, wenn man eine Priorität so ausgestaltet, dass man überall davon spricht, dass es wichtig ist, dass in Bildung investiert wird, aber da nicht in Bildung investiert, dass es dann die falschen Prioritäten sind. Und wir können nur dafür sorgen, dass sozusagen die nächste Generation auch Eigenverantwortung für sich übernehmen kann, wenn die besten Chancen bereitet werden. Und die finden nun mal, ich sag mal, ab der Kita oder ab der Krippe statt. Und wenn da sozusagen jetzt gespart wird, dann sparen wir an den nächsten Generationen.
Das ist sicher richtig. Ich frage nur nach, weil Sie jetzt quasi die Rentner als Gegenpol zu den Jungen gebracht haben. Aber man könnte natürlich auch einfach dafür sorgen, dass man insgesamt mehr Geld ausgibt.
Das stimmt, aber nicht als Gegenpol. Aber ich freue mich, wenn mehr in die Bildung investiert wird. Und das ist eine Investition, die noch lange nachwirkt und die man aber auch, die lange nachwirkt, wenn nicht in ausreichend investiert wird. Und das Problem sehe ich.
Ich arbeite in der IT-Industrie und da findet gerade auch ein Wandel statt. Da denkt man immer, da ist schon alles durchdigitalisiert. Ist aber nicht der Fall, weil durch die Digitalisierung natürlich auch eine starke Erhöhung der Veränderungsgeschwindigkeit stattfindet. Also der Wandel geht halt immer schneller. Wenn man mal überlegt, wie man vor 10 Jahren gearbeitet hat und wie man heute arbeitet, da mag man sich gar nicht ausdenken, wie man dann in 10 Jahren arbeiten können wird. Das heißt, die Schlagzahl an Veränderungen, die wird halt immer höher. Und das betrifft sowohl die IT-Industrie als auch alle anderen Industrien. Ein Freund von mir hat eine Schwimmschule. Da haben die Leute im Büro 15 Jahre lang immer gleich gearbeitet und auf einmal finden jetzt halt in immer kürzeren Abständen immer krassere Veränderungen durch. Stichwort Agilität und kontinuierliche Verbesserung. Wie kann man denn diesen Umgang mit der Digitalisierung, also klar, der Netzausbau ist natürlich die Grundvoraussetzung, ohne Netz keine Digitalisierung. Und Bildung ist sicherlich dann auch eine gute Vorbereitung darauf, aber wie kriegen wir es denn hin, dass die Gesellschaft mit diesem immer schnelleren Wandel, ich meine, das hat ja schon immer stattgefunden, dass der Wandel für die Gesellschaft gefühlt zu schnell ging, schon damals, als die Lokomotive eingeführt worden ist. Jetzt werden diese Veränderungszyklen aber immer kürzer, wo übrigens auch die Politik ja nicht mitkommt, ne? Wenn man jetzt guckt, wie die Parteien sich erneuern wollen und wie sie Dinge verändern wollen, aber trotzdem bleibt alles im gleichen Zyklus und kürzere Zyklen und schnellere Feedback-Zyklen finden ja nicht statt. Wie kriegt man denn sowas in die Gesellschaft übertragen, dass alle mit diesem immer schnelleren Wandel vielleicht besser zurechtkommen?
Also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Natürlich erleben wir gerade einen Wandel, der sicherlich auch einigen Respekt verschafft, um nicht zu sagen Angst macht. Weil ich glaube, Angst ist das nicht unbedingt, aber es ist ein Respekt vor nicht mitkommen können oder Respekt davor haben, dass sich etwas so schnell verändert, dass man nicht ausreichend daran beteiligt ist. Und ich glaube, da ist auch wieder die Antwort Bildung. Aber Bildung halt nicht nur in den Schulen, sondern auch Fortbildung, Weiterbildung, auch für diejenigen, die sozusagen mit immer schnelleren Abstimmungsrunden, mit immer schnelleren Systemwechseln und Anpassungen arbeiten und klarkommen müssen. Meine Mutter ist Krankenschwester und die sagt das Gleiche, dass es immer wieder neue Programme gibt, wo teilweise in den Kliniken Fortschritte, ich sag mal, festgestellt, gemessen werden müssen. Und die normale Arbeit geht natürlich weiter und man muss trotzdem in der Lage sein, sich an die Neuerungen anzupassen. Ich glaube aber, dass es etwas ist, wo man auch immer wieder betonen muss, dass es ja nicht mit von einem auf das nächste Mal eine so gravierende Veränderung eintritt, dass der oder diejenige nicht mehr mitkommt und dass man als, ich sag mal, Unternehmen oder als die Verantwortlichen das Ganze gut vorbereiten muss und im Grunde alle mitnehmen muss von Anfang an. Und aber auch die, ich sag mal, die Sorgen, die Sie ja nun auch gerade geäußert haben, auch nicht einfach mit so einer Handbewegung wegwischen sollte, sondern die in der Diskussion auch immer wieder aufnehmen sollte und anerkennen sollte, dass es natürlich nicht jeden freut, wenn Veränderung immer schneller kommt. Aber ich glaube, dieses Mindset zu ändern und die positiven Dinge, die durch Digitalisierung erreicht werden können, hervorzuheben, hilft mehr bei der Bewältigung dieser Herausforderung, als wenn man sich an einen Tisch setzt und sagt, es geht uns zu schnell. Und es werden natürlich in den nächsten Jahren Berufe irgendwann vielleicht durch den digitalen Wandel wegfallen. Aber das bedeutet ja nicht, dass nicht auch neue Berufe entstehen durch digitalen Wandel. Und durch Bildung, Fort- und Weiterbildung erreichen wir, dass wir den digitalen Wandel gestalten und nicht der digitale Wandel uns. Und ich glaube, wenn man das, ich sag mal, in seinen alltäglichen Arbeitsalltag integriert und natürlich auch von verantwortlicher Seite dort gute Grundvoraussetzungen bekommt, dann kriegen wir das alle zusammen hin und dann können wir auch sozusagen die Vorteile sehen und nicht die Nachteile, negativ begleiten, weil es ist häufig eine Einstellungssache.
Ja, genau. Also Einbindung von allen und die positiven Effekte gemeinsam herausarbeiten und stärken. Mhm. Gut, schließen wir das Thema Digitalisierung damit ab. Finde ich gut. Dann lassen Sie uns über den Menschenrechtsausschuss sprechen. Wie kam das? Im Januar wurden die Ausschüsse besetzt und Ihre Fraktion oder wer hat entschieden, dass Sie da reingehen und dann Vorsitzende werden? Wie läuft das?
Also grundsätzlich läuft die Verteilung der Ausschussvorsitze im sogenannten Zugriffsverfahren. Das heißt, es gibt ein, zwei, ich sag mal, festgelegte Richtlinien, beispielsweise, dass der Oppositionsführer den Vorsitz im Haushaltsausschuss bekommt. Mhm. Ansonsten ist es aber so, dass die nach Fraktionsstärke die Ausschussvorsitze gegriffen werden. Und man sozusagen als jeweilige Fraktion sich ein bisschen eine Strategie zurechtlegen muss, welche Themen wollen wir für uns auch dadurch weiter stärken und setzen in Form unserer Ausschussvorsitzwahl. Und man muss aber natürlich immer mit einpreisen, was macht die Fraktion, die vor mir zieht, was macht die Fraktion, die nach mir zieht, aber an welcher Stelle bin ich wieder dran. Und ich war natürlich nicht dabei, als die Ausschüsse verteilt wurden. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte gerne den Bereich Menschenrechte mitmachen für meine Fraktion. Und da wir ein sehr kleiner Ausschuss sind, also der Ausschuss für Menschenrechte ein sehr kleiner Ausschuss ist, sind wir mit zwei ordentlichen Mitgliedern der FDP-Fraktion in diesem Ausschuss vertreten. Und als wir dann den Vorsitz gezogen haben, sag ich mal, jetzt einfach davon abzukommen, ich war nicht dabei, ich weiß nicht genau, wie es dann gelaufen ist, wurde dann entschieden, das ist doch super, wir haben den Ausschussvorsitz und dann habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und dann habe ich gar nicht lange überlegt, muss ich gestehen, und habe gesagt, ja, habe ich große Lust zu. Und dann, genau, am 31. Januar, glaube ich, war es, das war ein Mittwoch, da wurden dann die Ausschüsse konstituiert und ich wurde zur Vorsitzenden bestimmt. Also das wurde nicht formell gewählt mit Stimmzetteln, sondern es wurde im Grunde über Handzeichen bestätigt, weil die Fraktion, die den Ausschussvorsitz jeweils zugewiesen bekommen hat, die hat auch ein Anrecht als Fraktion auf diesen Vorsitz.
Mhm. Und in dem Ausschuss waren Sie halt vorher schon drin und dann waren Sie da halt nur zu zweit aus Ihrer Fraktion und dann wurde halt, wer hat dann entschieden, dass Sie den Vorsitz machen?
Naja, aber wir waren vorher insofern noch nicht in dem Ausschuss, weil die Ausschüsse sich dann erst an diesem 31. Januar alle konstituiert haben. Vorher gab es keine Ausschüsse, es gab nur die wenigen, die vorher eingesetzt wurden. Ich glaube, das war Petition, das war Immunität und Grundsatzfragen. Und Ende Januar kamen dann sozusagen die weiteren inhaltlichen Ausschüsse dazu. Und da mein Kollege im Menschenrechtsausschuss, Lukas Köhler, bereits für Klimapolitik Sprecher unserer Fraktion ist und auch noch im Umweltausschuss mitsitzt, fiel das Los praktisch auf mich. Also wir haben nicht gelost, aber das war dann sozusagen im Gespräch so vereinbart worden. Und seitdem mache ich das.
Ja, ist doch super. Und was machen Sie da jetzt? Also wie sieht so eine Arbeit im Ausschuss aus? Was kann der Ausschuss genau tun und was machen Sie als Vorsitzende?
Also grundsätzlich muss man sich den Vorsitz erstmal so vorstellen, dass man die Sitzungen leitet, die Ausschusssitzungen, dass man das Wort erteilt, dass man die Gäste im Ausschuss begrüßt und im Grunde so ein bisschen den administrativen Teil auch der Ausschussarbeit übernimmt und Ansprechpartnerin für den Ausschuss in bestimmten Fragen ist. Sei es, dass wenn Delegationen aus dem Ausland oder auch aus Deutschland kommen, dass ich die Einladungen bekomme und häufig entscheiden kann, in welcher Form wir die Delegationen empfangen, ob es in dem Ausschuss ist, ob es am Rande des Ausschusses ist. Das ist mit sehr, sehr vielen Terminen zusätzlich verbunden. Und ich leite die sogenannten Obleuterunden. Das ist im Grunde eine kleine administrative Runde, wo Abstimmungsfragen geklärt werden mit den Fraktionen, die im Ausschuss sitzen. Und die Obleute jeder Fraktion sind im Grunde die Ansprechpartner, wenn es um organisatorische Dinge geht. Und vor jeder Ausschusssitzung gibt es eine Obleuterunde, die ich dann auch leite und mich im Grunde mit den Koalitionsfraktionen abstimme über die Themensetzung, über die Beschaffenheit der Tagesordnung und solche Geschichten. Und im Ausschuss darf ich das Wort erteilen, darf auch das Wort entziehen und muss einfach ein bisschen für eine ordentliche Durchsetzung und Durchführung der Sitzung sorgen. Und nach außen ist es auch sehr viel Repräsentation des Ausschusses. Da muss man dann natürlich auch schauen, dass man, weil ich auch gleichzeitig menschenrechtspolitische Sprecherin unserer Fraktion bin, dass man auch immer klar macht, mit welchem Hut man gewissermaßen gerade spricht, ob man für den Ausschuss spricht, was natürlich bei Menschenrechten aus meiner Sicht sehr, 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 sehr einfach insofern ist, dass die Meinung des Ausschusses und die Meinung der FDP-Fraktion sich da nur sehr selten wirklich komplett unterscheiden. Aber man muss schon klar machen, wann spreche ich als Vertreterin meiner Fraktion und wann als Ausschussvorsitzende. Häufig kann man das gemeinsam machen, aber es gibt so bestimmte Dinge oder bestimmte Situationen, wo man vielleicht auch ein bisschen diplomatischer, ein bisschen neutraler teilweise sein muss, einfach um auch, ich sag mal, das Bild und das, die Außenwirkung des Ausschusses ordentlich zu repräsentieren.
Gut, jetzt gibt es ja verschiedene Definitionen von Menschenrechten. Also die sind ja an verschiedenen Stellen niedergeschrieben. Welche Definition ist da für Sie maßgeblich? Ist das die von der UNO oder?
Also ich würde sagen, eine wichtige Quelle für den ganzen Bereich Menschenrechte ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Also in diesem Jahr wird die Allgemeine Erklärung 70 Jahre alt, was auch für uns dann im Ausschuss natürlich Grund ist, das Ganze zu bedenken und zu begleiten. Und der Artikel 1 sagt dort, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und das ist im Grunde auch etwas, was ja bei uns auch im Grundgesetz mit der Würde des Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar, einhergeht und abzuleiten ist. Und das ist so ein bisschen auch, ich sag mal, unser Leitgedanke, dass es keinen Unterschied macht, mit welchem Menschen oder dass Menschen gleich und frei sind und auch die gleichen Rechte haben und wir sozusagen jeden Tag auch im Ausschuss dafür arbeiten, dass das auch in anderen Ländern umgesetzt wird. Wir haben natürlich aber, besonders im Bereich der Menschenrechte, teilweise die große Herausforderung, dass es kein internationales Regelwerk gibt und vor allen Dingen, dass es keinen eindeutigen Sanktionsmechanismus für Menschenrechtsvergehen gibt. Und das ist im Grunde das große Problem bei Menschenrechten, dass es halt Staaten gibt, die sich nicht darum kümmern, ob es den Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung gibt und sich sozusagen über die Würde des Menschen und die Freiheit und Gleichheit der Menschen hinwegsetzen mit ihrem Handeln. Mhm. Und das ist eigentlich dieser tägliche, ich will fast sagen Kampf und der tägliche Streit mit Vertretern von Staaten, die die Würde des Menschen nicht als höchstes Gut ansehen.
Ja, es gibt ja aber nicht nur diesen Artikel 1 in dieser Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sondern da gibt es ja noch viel mehr und da gibt es dann noch viel mehr Staaten, die nicht auf alle diese Artikel wirklich Rücksicht nehmen. Wenn man dann zum Beispiel Artikel 5 sieht, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Mhm. Da ist ja unser großer Partner, die Vereinigten Staaten von Amerika, auch nicht gerade unbeleckt, was das angeht. Wie belastet das oder wie arbeiten Sie vor diesem Hintergrund mit diesen anderen Staaten? Gibt's da Gespräche darüber, was diese Menschenrechte bedeuten oder wie man damit anders umgehen könnte? Oder haben Sie da eigentlich gar keinen Zugriff auf irgendwen?
Also Zugriff insofern, man hat natürlich unterschiedliche Gesprächsplattformen, die man nutzen sollte und die Bundesrepublik auch nutzt und auch der Ausschuss. Ich möchte dazu ein Beispiel geben, und zwar gibt es in Genf den UN-Menschenrechtsrat, der dort in regelmäßigen Abständen den sogenannten Universal Periodic Review, also den UPR, das ist ein Mechanismus, der im Grunde jeden Staat in regelmäßigen Abständen von 4 bis 5 Jahren vor dem Menschenrechtsrat überprüft. Das läuft insofern ab, und Deutschland war jetzt gerade am 8. Mai vor diesem UPR-Mechanismus und wurde überprüft, was seine Durchsetzung der Menschenrechte vor Ort im Land anbelangt. Und dort beteiligen sich eine Großzahl, die bedeutende Mehrheit der Staaten weltweit an diesem Prozess. Und ich habe auch mit der ständigen Vertretung vor Ort, also nicht der Botschaft, sondern der multilateralen Vertretung bei den UN gesprochen, die dort für Deutschland sitzen. Und die haben auch gesagt, dass es ein großer Vorteil ist, dass man so einen Mechanismus hat, der von den Staaten auch angenommen wird, an dem sich auch alle Staaten größtenteils zumindest beteiligen und an dem zum Beispiel dann auch Pakistan oder Syrien die Möglichkeit haben, Deutschland Empfehlungen auszusprechen. Dann hat jeder, ich glaube, es waren 1 Minute und 7 Sekunden Zeit, Empfehlungen an den jeweiligen zu überprüfenden Staat zu richten. Und die Bundesrepublik hat jetzt Zeit, bis, ich glaube, Anfang September diese Empfehlungen entweder anzunehmen oder nur zur Kenntnis zu nehmen. Wenn die Empfehlungen angenommen werden, dann muss Deutschland diese Empfehlungen, die ausgesprochen wurden, innerhalb der Zeit, bis es das nächste Mal zum Überprüfungsmechanismus von uns kommt, umzusetzen und sich sozusagen dann auch in einem Bericht darüber zu erklären, auf welche Art und Weise die Empfehlungen des letzten UPR-Mechanismus umgesetzt wurden.
Und was passiert, wenn wir es nicht machen?
Wie bitte?
Und was passiert, wenn wir es dann doch nicht machen?
Dann gibt es natürlich, grundsätzlich ist das meinte ich damit, dass es ein sehr besonderes Verfahren ist, weil die Staaten sich auch Mühe geben, diese Empfehlungen umzusetzen. Man muss sich natürlich dann sehr weitreichend auch Gedanken machen, was passiert, wenn wir das annehmen. Und natürlich kommt es da auch immer ein bisschen auf die Wirkung an, auf das Standing eines jeweiligen Staates vor diesem UN-Gremium. Und allen Staaten ist schon daran gelegen, dass sie auch im internationalen auf internationalem Terrain oder auf diesem Podium, das sie dann bekommen, auch gut dastehen. Dass natürlich nicht immer alle Empfehlungen umgesetzt werden können. Und ich bin da jetzt natürlich auch noch am Lernen, wie sowas sozusagen geahndet wird. Es gibt da sozusagen keinen Mechanismus, wo gesagt wird, Kürzung von Geldern oder Einfrierung von irgendwelchen Finanzmitteln, das sind da nicht die Konsequenzen. Aber Es wird dann, ich sag mal, negativ zur Kenntnis genommen, wenn Deutschland eine bedeutende Empfehlung aus dem letzten Mechanismus noch nicht umgesetzt hat.
Wie sieht es denn aus? Wie sieht es denn aus? Wie haben wir denn abgeschnitten? Also was gibt es denn für Vorschläge, was wir besser machen können in Deutschland?
Wir haben relativ gut abgeschnitten tatsächlich auch. Wir haben über 210, 220, glaube ich, Empfehlungen bekommen. Nicht alle unterschiedlich, viele auch in die gleiche Richtung. Und da ging es vor allem darum, den Equal Pay von Männern und Frauen besser zu gewährleisten, Gleichstellung, die Geschlechtergleichstellung besser umzusetzen. Und ein, zwei interessante Sachen waren auch dabei. Und zwar hat unter anderem Österreich vorgeschlagen oder empfohlen, dass Deutschland das Wahlrecht mit 16 einführt, was natürlich mein Juli-Herz, mein junge liberale Herz, höher schlagen lässt. Das war ein Thema, was ich sehr interessant finde und wo ich sehr gespannt bin, inwieweit die Bundesrepublik und die Menschenrechtsbeauftragte, Frau Dr. Kofler, mit diesem Bereich umgehen wird. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn besonders diese Empfehlung angenommen wird. Und bin mal gespannt, wie wir das sozusagen jetzt auch aus dem Ausschuss begleiten können. Dann gab es noch eine Empfehlung oder mehrere Empfehlungen zum gesamten Bereich des steigenden Antisemitismus in Deutschland, dass das uns empfohlen wurde, dort härter gegen vorzugehen, beziehungsweise auch daran zu arbeiten, dass das keinen Einzug in Deutschland wieder erhält. Und viele Staaten haben Deutschland auch für die Umsetzung und die Einhaltung der Menschenrechte gelobt. Es war nicht immer nur Kritik. Was ich noch sehr, sehr spannend fand, vielleicht auch mit dem Bereich Presse- und Meinungsfreiheit, dass zum Beispiel die Slowakei, ein Land, wo Journalisten erschossen werden für die Arbeit, die sie machen, uns empfohlen hat, dass wir die Einhaltung der Presse- und Meinungsfreiheit besser gewährleisten müssen.
Okay. Und, also findet da auch Politik
innerlich
statt.
Leider etwas schmunzeln.
Ja. Das ist lustig eigentlich. Aber,
korrekt, ja. Aber ja.
Okay, gut, aber gutes Stichwort. Die FDP hat ja auch Europa auf ihre Fahnen geschrieben. Der europäische Zusammenhalt und das Zusammenwachsen Europas hat sich ja in den letzten 60 Jahren unterschiedlich schnell bewegt und unterschiedlich gut entwickelt. Wie sieht es denn da in Sachen Menschenrechten aus europaweit, also zumindest EU-weit? Haben Sie Kontakte nach Brüssel, die irgendwie europaweit auf Menschenrechte achten? Wie funktioniert das so und wie sieht es in Europa mit Menschenrechten aus?
Also ich bin Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Mhm. Das ist im Grunde das älteste Gremium, was maßgeblich an der europäischen Integration beteiligt war und bei dem auch Aserbaidschan, die Türkei und Russland Mitglied sind. Und das sind natürlich alles spannende Länder insofern, aber besonders mit Blick auch auf die Menschenrechtssituation vor Ort in diesen Ländern und die in dem Gremium mit vertreten sind. Und da sind Menschenrechte natürlich ein großes Thema. Wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sitzen und das Thema ist im Grunde dort immer auf der Tagesordnung, besonders weil es da ja für Einzelpersonen die Möglichkeit gibt zu klagen. Das ist etwas, was sehr besonders ist und was auch besonders auch in den Ländern, wo die Menschenrechte nicht so hoch gehalten werden wie bei uns in Deutschland, sehr, sehr bekannt ist, sage ich mal, in Russland. Ich bin gerade gestern Nacht aus Russland gekommen, zurückgekommen und den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, den kennt in Russland fast jeder. Mhm. Was ein gutes Zeichen ist, was aber nicht heißt, dass man nicht, von Legislativ- und Exekutivseite stärker daran arbeiten muss, dass Menschenrechte auch als das gesehen werden, was sie sind, nämlich Rechte, die für alle Menschen gelten. Und besonders Russland, aber auch die Türkei, wenn wir auf das Thema Pressefreiheit kommen, wenn wir den gesamten Bereich der Zivilgesellschaft betrachten, ist noch sehr, sehr großer Verbesserungsbedarf. Und Deutschland ist, werden Sie sicherlich auch gesehen haben, auf der Karte von Reporter ohne Grenzen, die jedes Jahr rauskommt, mit einem Bericht, ist Europa die Region, die sich im Grunde am schlechtesten entwickelt hat im letzten Jahr, was die Presse- und Meinungsfreiheit anbelangt. Mhm. Und das ist etwas, was uns natürlich nicht zufriedenstellen darf und wo Deutschland in der Europäischen Union, aber dann auch im Europarat, eine wichtige Schlüsselrolle zukommt. Das kann man natürlich, und Sie sprachen vorhin oder fragten vorhin auch dann danach, wie man im Grunde dann dafür sorgen kann, dass solche Dinge umgesetzt werden oder wie man auch im Gespräch bleibt mit den Partnern, mit den Ländern, die Menschenrechte nicht besonders achten oder das nicht so eng sehen, sage ich mal. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Verfehlungen oder die Herausforderungen in den Ländern anspricht, dass man sich aber immer bewusst macht, dass es ein souveräner Staat ist und man im Grunde fordert, dass auch nationales Recht geändert wird, sodass Menschenrechte, die universell gelten, eingehalten werden. Und man muss immer schauen, dass der Ton die Musik macht. Und je nachdem, welche Musik man spielt, kommt die Musik auch in den entsprechenden Ländern unterschiedlich an. Und das ist diese klassische Sache von Sender und Empfänger. Man muss gucken, dass man in einem Dialog bleibt, der so konstruktiv ist, dass auch der Partner, der etwas ändern sollte aus unserer Sicht, auch gewillt ist, das zu ändern und nicht sofort auf Durchzug schaltet wie ein bockiges Kind, weil er im Grunde nur vorgeführt wird oder nur kritisiert wird. Das heißt, man muss gucken, wie man die Verfehlungen im Menschenrechtsbereich anspricht, wenn man erfolgreich sein will. Und das ist etwas, da kann ich Ihnen auch noch kein Patentrezept geben, weil dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da, wo ich jetzt bin, sondern schon, weiß nicht, Generalsekretärin der UN. Das ist der gesamte Bereich der Diplomatie, ist ein ganz spannendes, aber auch ein ganz vorsichtig zu betretendes Feld. Und man muss einfach immer schauen, wie man eine Botschaft sendet, damit sie Erfolg hat. Und das ist die große Herausforderung in diesem Bereich.
Vielleicht werden Sie das ja noch, Generalsekretärin der UN, das fände ich super.
Ganz in Ruhe, ich sammle erst mal ein bisschen Erfahrung
jetzt. Kommen wir lieber noch mal kurz zurück nach Deutschland. Und da gab es ja bei der Regierungsbildung zur aktuellen Regierung die Situation, dass es auch auf Bundesebene eine Jamaika-Koalition hätte geben können. Die FDP hat sich daraus zurückgezogen. Wie bewerten Sie das jetzt im Nachhinein? War das richtig?
Ich bewerte die Entscheidung, dass wir die Sondierungsgespräche abgebrochen haben, als nach wie vor richtig. Und bin gespannt, wie jetzt auch die Koalition arbeitet, weil einige Dinge, die jetzt wieder im Koalitionsvertrag drinstehen, die wurden von Frau Merkel noch am Tisch komplett abgeräumt in den Sondierungsgesprächen in Jamaika. Und ich glaube einfach, dass es im Grunde ein Softskill der Partner, die dann eine Koalition schmieden, wenn es kein Vertrauen, wenn es keine Vertrauensbasis gibt, wenn es keine gemeinsame Vision von einem Projekt gibt, wie wir Deutschland verändern wollten, dann kann ich niemandem empfehlen, in eine Koalition einzusteigen. Natürlich ist es irgendwie eine Zweckehe, aber man sollte sich trotzdem darüber einig sein, was die Gemeinsamkeiten sind und nicht erst sich 3 Wochen darüber austauschen, wo die Unterschiede liegen. Und genau das ist in den Sondierungen für Jamaika passiert. Und das hat nicht dazu geführt, dass man am Ende noch irgendeine Grundlage sah, in dem man überein hätte kommen können. Und deswegen glaube ich, dass da vielleicht auch einige Leute an solchen Verhandlungen eher hätten beteiligt werden sollen, beziehungsweise einige Leute vielleicht auch
weniger
nicht beteiligt gewesen wären. Und dann wäre es vielleicht gegangen. Also es ist im Grunde noch nicht nur das Inhaltliche, sondern auch diese persönliche Ebene. Die Vertrauensbasis, die immer wieder zerstört wurde, wenn man wieder DPA-Meldungen aus einer laufenden Sitzung gelesen hat. Das trägt halt absolut nicht dazu bei, dass man sagt, mit demjenigen möchte ich gerne in eine Koalition gehen.
Hätten Sie denn, also es gab ja auch ein paar Gemeinsamkeiten aller drei Fraktionen, aller vier Fraktionen, hätten Sie denn eine Minderheitsregierung von Angela Merkel unterstützt, um wenigstens diese Gemeinsamkeiten durchzubringen und dann zuzusehen, wie Frau Merkel sich für die anderen Sachen vielleicht andere Mehrheiten sucht?
Also ich ganz persönlich hätte dieses Konzept Minderheitsregierung spannend gefunden. Spannend insofern, weil sehr, sehr viel mehr das beste Argument gewonnen hätte, weil die Mehrheiten sozusagen immer wieder neu organisiert werden sollten oder müssten. Das Ganze wäre einfach schon nicht oder wäre schon daran gescheitert, dass das mit der CDU und mit der Kanzlerin nicht möglich gewesen wäre. Und es wäre natürlich auch, ich sag mal, deutlich teurer geworden, einfach weil das beste Argument zählt und dass die Vorhaben, die CDU-CSU-Fraktionen durchbringen hätte wollen, die wäre natürlich teurer geworden, wenn man sich nicht auf einen Koalitionsvertrag in dem Sinne berufen kann. Aber spannend wäre es.
Was meinen Sie mit teurer? Also man hätte mehr Kompromisse eingehen müssen oder was meinen Sie mit teurer?
Ja, definitiv. Ja.
Okay.
Aber ich weiß auch nicht genau, ich glaube auch Mitglieder in meiner Fraktion hätten gesagt, dass zum einen vielleicht spannend gewesen wäre, aber zum anderen nicht realisiert worden wäre, einfach weil die Kanzlerin nicht die Frau ist, die mit der man sowas machen kann. Also dieses Thema, sag mal, Sicherheit und Verlässlichkeit in Form eines Koalitionsvertrages ist bei der CDU-CSU natürlich einfach sehr, sehr groß. Und die hätten sich nicht auf eine Minderheitenregierung eingelassen. Ich denke, dann hätte es eher Neuwahlen gegeben.
Aber jetzt gibt es eine Koalition und es gibt einen Koalitionsvertrag. Wie stehen Sie diesem Konzept gegenüber, dass jetzt für 4 Jahre oder eigentlich ja nur 3,5 die Regierungsfraktionen quasi gezwungen sind, gemeinsam abzustimmen, also Koalitionszwang quasi für die Abgeordneten gilt, obwohl doch eigentlich im Grundgesetz steht, dass jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen gegenüber verpflichtet ist.
Ja, grundsätzlich muss natürlich auch die Fraktionsführung jeweils die Ansagen machen und jeder Abgeordnete ist natürlich trotzdem frei, so abzustimmen, wie er oder sie das für richtig hält. So würde ich das auch immer handhaben. Natürlich muss man auch ein bisschen, ich sage mal, in Kollegialität denken und in Außenwirkung, das ist klar. Aber für mich ganz persönlich ist es verwerflich zu sagen, ich bin von einem Thema absolut nicht überzeugt und es ist für mich eine Gewissensentscheidung, ob ich mit Ja oder Nein stimme. Dann würde ich mir schwer vorstellen können, dass ich mir das Abstimmungsverhalten vorgeben lasse. Und was ich interessant finde, und das ist vielleicht auch zum Grunde, ja, die Koalition hat sich ja selber so ein Gradmesser oder eine Messgrundlage eingelegt in den Koalitionsvertrag, dass nach der Hälfte der Legislatur im Grunde Bilanz gezogen wird. Mhm. Und ich bin mal gespannt auf diese Bilanz, weil momentan erlebt man häufig im Bundestag und da wird natürlich die Große Koalition sagen, naja, das ist aber normal, wir sind so viele Leute, aber es ist ja eher eine kleine, große Koalition, dass die nicht mal in der Lage sind, sich so zu organisieren, dass für die jeweiligen Koalitionäre, wenn die gesprochen haben und am Rednerpult gestanden haben, geklatscht wird. Also dieses nicht mal da funktioniert es, dass noch Einheit symbolisiert wird.
Ja gut,
das, also ist spannend. Oder es wird noch spannend.
Bestimmt. Ich fand Ihre Aussage spannend, dass Sie gesagt haben, Sie entscheiden, was eine Gewissensfrage ist und nicht die Koalition, nicht die Fraktion, weil bisher war es ja immer quasi die Fraktionsführung, die gesagt hat, so, das ist jetzt eine Gewissensentscheidung und ihr dürft entscheiden, wie ihr wollt. Bei so Sachen wie Abtreibung oder ich weiß gar nicht mehr genau, was das für Themen waren, wo das dann das Abstimmverhalten freigegeben worden ist.
Ja, natürlich. Aber ich bin ja genauso Mitglied in der Fraktion wie die Fraktionsführung. Und wenn ein Mitglied einer Fraktion, und ich muss gestehen, ich weiß natürlich nicht, wie die Diskussionen bei der CDU-CSU-Fraktion laufen oder bei der SPD, aber wenn ich bei uns in der Fraktion ein Anliegen habe oder Manschetten vor einem Thema habe oder mir Sorgen mache, dann spreche ich das an. Wenn ich es nicht anspreche, dann ist es mein Problem. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich möchte das ansprechen und ich möchte gerne darüber diskutieren, inwieweit das eine Gewissensfrage für mich ist, dann gibt es bei uns in der Koalition, bei uns in der Fraktion die Möglichkeit, darüber zu sprechen und zu diskutieren.
Ja.
Und wenn Abstimmungen, ich sag mal, geheim sind, ist man sowieso frei. Und ich halte viel davon, einfach zu sagen, wenn man mit einer Empfehlung der Fraktion oder einer Abstimmungsempfehlung nicht gut leben kann, dass man das anspricht, dass man sagt, ich möchte das so nicht. Und dann gibt es ja immer die Möglichkeit, und das wissen Sie ja auch, dass man an einer Abstimmung dann nicht teilnimmt oder dass man irgendwie versucht, einen diplomatischen Weg zu finden, für die Fraktion gesichtswahrend zu bleiben, aber auch seine eigene Meinung nicht zu verleugnen. Ich glaube, das ist immer wichtig. Sobald man das Gefühl hat, man ist nicht mehr man selbst in seiner Meinungsäußerung, finde ich das schwierig.
Gut, vielen Dank. Dann beschließen wir es hiermit. Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Und vielen Dank für Ihre Arbeit übrigens auch.
Danke, ich gebe mir Mühe und ich bin gespannt, wie diese Legislatur verlaufen wird. Aber man lernt ja auch jeden Tag.
Das hoffe ich.
Was prima ist.
Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Sie hörten eine Episode des Podcasts Aus dem Hintergrund von Tobi Bayer. In dieser Sendereihe spreche ich mit Kandidaten und Abgeordneten von hinteren Listenplätzen. Damit möchte ich bei der Entscheidung helfen, welcher Partei man seine Zweitstimme gibt, denn diese Stimme entscheidet genau darüber, welcher dieser Kandidaten ein Mandat bekommt. Alle Episoden und weitere Informationen finden Sie unter hintergrund.mik.fm.